herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Es ist Donnerstagabend. Ihnen zu Hause einen schönen Abend und ganz herzlich willkommen bei Das. Natürlich live aus Norddeutschland. Bevor die Rentiere wieder ihr weihnachtliches Werk verrichten, besuchen wir sie heute da, wo sie zu Hause sind. Erleben sie heute bei uns weite Schneelandschaften, Eisbären, Polarlichter, Papageientaucher, die heimischen Samen oder fliegende Pinguine. Ja, tatsächlich, fliegende Pinguine. Unser Gast hat atemberaubende Bilder über Lappland mitgebracht. Naturfotograf Bernd Römmelt heute auf dem roten Sofa. Lieber Bernd, ganz Hallo, herzlich willkommen. Sag mal, Bernd, beginnt jetzt für dich eigentlich deine Lieblingsjahreszeit?
Ja, man kann schon sagen, also fotografisch auf jeden Fall. Also der Winter ist halt was ganz anderes wie der Sommer. Rein vom Licht her, wenn man es aus fotografischer Sicht sieht. Das Winterlicht ist viel intensiver und ich bin halt auch jemand, der mag die Kälte. Ich kann mit dem Sommer eigentlich weniger anfangen. Also jetzt kann man wirklich sagen, jetzt beginnt so langsam meine Jahreszeit. Ja.
Ab wie viel Minusgraden fühlst du dich wohl?
Ja, hauptsächlich unter Null, das ist schon was Wichtiges.
Nein, das gibt es ja ganz wenige Menschen, die sowas sagen. Ja, ne? Tatsächlich.
Es ist aber wirklich so, ja.
Wunderbar, aber beim Fotografieren, frieren einem da denn nicht auch mal so die Finger ein, wenn man vielleicht auch mal auf ein Tier wartet und lange am Auslöser sitzt?
Ja, natürlich. Also was heißt, die Finger frieren nicht einmal, tut schon was gegen die Kälte, aber es ist halt einfach oft saukalt, muss einfach so sagen. Aber wenn man halt dann seine Bilder kriegt, dann ist es alles wurscht gewesen.
Wie viele Minusgrade gibt es in Lappland? Wie tief kann das runtergehen?
Gerade in Finnland, also Kontinentalklima, da kann schon mal im Winter locker mal minus 30, minus 40 Grad werden. Es sind zwar nur ganz kurze Phasen, aber es kann tatsächlich mal so weit runter sinken, die Temperatur.
Also zu Hause ziehen Sie sich bitte warm an. Wir machen einen Ausflug nach Lappland mit Bernd. Geht gleich los. Vielen Dank, dass du unser Gast bist. Lieber Bernd, das mit dem eingefrorenen Tee, das muss so eine Phase mit minus 30 Grad gewesen sein.
Genau so ist es. Also es war eiskalt und dann ist man einfach tatsächlich das erste Mal mit dem Tee eingefroren. Habe ich auch noch nie gehabt.
Jetzt erklär uns doch mal Lappland. Das kennen wir natürlich alle. Wir verbinden da Rentiere, Samen. Das verbinden wir da möglicherweise mit Finnland, denken wir Norwegen. Beschreib doch mal, wo genau befindet sich Lappland? Wo ist da auch die Grenze möglicherweise?
Ja, genau. Also Lappland ist ja keine festgeschriebene Region. Es gibt zwar eine Provinz, Finnisch Lappland, die heißt auch wirklich im Namen Finnisch Lappland. Aber im Endeffekt ist es keine feste Region. Es gibt verschiedene Definitionen von Lappland. Manche definieren Lappland als die Region nördlich des Polarkreises, ganz einfach.
Das sieht man hier auch auf der Karte,
also
wenn man diesen Kreis sieht.
Genau,
die roten Punkte übrigens, das sind alles Stellen, wo du gewesen bist.
Zum Beispiel, genau. Ich habe mich auch an diese Definition gehalten, also Skandinavien nördlich des Polarkreises. Es gibt da auch eine Definition, da nennt man das Lappland Sápmi, also das Land der Samen. Mhm. Weil Lappland und Sami, das ist ganz eng miteinander verbunden. Es ist ja das Siedlungsgebiet der Sami und wenn man eben Lappland als Sápmi bezeichnet, dann geht es noch viel weiter runter in den Süden, denn das Siedlungsgebiet der Samen, das war bis Mittelnorwegen, bis Mittelfinnland runter, also wenn man so definieren würde, wäre Lappland noch viel weiter südlich. Aber ich habe mich an diese nördliche Region, weil ich wollte einfach nördlich vom Polarkreis unterwegs sein, bin ich ganz ehrlich.
Weil du ja auch ein Kälteliebhaber bist. Genau. Ne? Was für Jahreszeiten gibt es in Lappland?
Also es gibt natürlich alle Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, nur natürlich die ausschlaggebende, wichtige Jahreszeit ist ganz einfach der Winter. Der beginnt so Ende September, Anfang Oktober oft schon und geht halt einfach bis April. Also es ist die längste Jahreszeit. Also wirklich, das Land ist über ein halbes Jahr im festen Griff des Winters. Dann gibt es eine kurze Frühlingsphase und dann kommt der Sommer. Der ist dann wieder 2-3 Monate lang. Und dann gibt es eine ganz kurze Herbstphase, 2-3 Wochen, dann ist schon wieder vorbei. Aber der Winter ist die wichtigste Jahreszeit.
Und was begeistert dich so sehr an Lappland, dass du da über, fast 2 Jahrzehnte bist du ja schon immer wieder hingefahren nach Lappland, hast da viel Zeit verbracht, viel einsame Zeit auch und viel alleine im Zelt geschlafen. Was fasziniert dich?
Ja, also es sind mehrere Dinge. Natürlich, wenn man jetzt zu Lappland gehört ja auch Norwegen zum Beispiel, die norwegische Küste, die Nordwestküste Norwegens. Und wer schon mal da unterwegs war, der wird mir wahrscheinlich recht geben, es gibt keine spektakulärere Küste. Also die ist so spektakulär und so einfach zu erreichen, mit so grandiosen Landschaften und Felsen und Bergen und Fjorden. Allein deswegen ist es für mich als Fotograf schon extrem interessant, dorthin zu fahren. Aber wenn es nur nach der Landschaft gehen würde, könnte ich bei uns auch im Karwendel bleiben, in die Bayerischen Alpen, weil die genauso schön sind. Nur was da oben halt noch dazu kommt, ist einfach diese Weite. Diese Einsamkeit, diese Stille, diese menschenleere Gegend, das haben wir einfach bei uns nicht mehr in Mitteleuropa. Man muss sich vorstellen, Lappland ist die Region mit der geringsten Bevölkerungsdichte in Europa, mitunter unter 2 Einwohner pro Quadratkilometer. Also wirklich extrem einsam und das ist halt das schon, was es ausmacht. Und ich als Fotograf bin ja auch oft in Alaska oder in Kanada, in Grönland unterwegs. Der sucht halt wirklich nach diesen Regionen, weil das ist einfach was ganz Besonderes. Und dass wir so eine Region noch mitten in Europa haben, die man auch gut erreichen kann, naja, das ist halt Lappland. Das
warum nach Kanada fliegen, wenn man auch nach Lappland reisen kann?
Absolut.
Also ich denke, ein bisschen vergleichbar ist das schon,
ja,
oder?
Ja, natürlich. Also ich vergleiche immer, für mich ist Lappland das kleine Alaska Europas. Denn wir haben dort ganz ähnliche Landschaften wie in Alaska drüben. Und wir haben auch eine ganz ähnliche wilde Tierwelt. Also wir haben dort oben Braunbären, Vielfraß, Luchs, Wolf, Rentiere, alles, was wir in Alaska auch finden. Vielleicht ist es in Alaska noch ein bisschen einfacher, diese Tiere vor die Linse zu kriegen, weil die halt überhaupt keine Scheu haben vor den Menschen, weil die halt einfach wirklich noch wild sind. Da oben in Lappland werden sie halt auch ganz, ganz stark bejagt, gerade von den Sami eben auch, weil eben die natürlich ihre Rentiere schützen wollen. Deswegen sind die Tiere dort oben nicht mehr ganz so handsam wie jetzt in Alaska drüben.
Schauen wir uns doch mal ein paar Bilder an, die du selber geschossen hast. Und zwar auch, wo du das gerade sagst, die Sami oder Samen, je nachdem, wie man das sprechen möchte, auf jeden Fall das indigene Volk in Lappland. Wie die in welcher Konstellation leben die mit den Rentieren zusammen?
Ja, man muss mal so sehen, von den 70.000, 80.000 Sami, die heute noch in Lappland leben, da leben die meisten in ganz normalen Berufen oder sind in ganz normalen Berufen tätig. Es gibt aber etwa noch 10%, die tatsächlich noch professionelle Rentierzüchter sind. Man muss nur eins sehen, auch die restlichen, die in ganz normalen Berufen tätig sind, die haben eine ganz spezielle Beziehung zum Rentier. Wenn zum Beispiel so Rentierscheide stattfinden, zum Beispiel wenn die professionellen Rentierzüchter ihre Rentiere zusammentreiben, zum Beispiel im Winter, um sie zu markieren, dann kommt die ganze Verwandtschaft, die vielleicht schon in ganz normalen Berufen arbeitet, zu diesem Rentierscheid hin und hilft mit. Sie sind zwar gar nicht mehr professionell tätig, aber sie haben eben eine kulturell ganz tiefe Beziehung zu den Rentieren. Das ist das, von was die Samis über Jahrhunderte lang gelebt haben. Es sind ja Rentiernomaden. Und in Ethnologie hat man eben ein paar Wirtschaftsformen, zum Beispiel Jäger-Sammler oder aber auch Rentiernomaden. Und die Samis sind ganz eindeutig Rentiernomaden. Sie folgen oder sie sind ganz lange den Rentieren gefolgt.
Und wie leben sie jetzt inzwischen, die Sami?
Jetzt leben sie ganz genau wie wir. Also sie haben ganz normale Häuser, leben in ganz normalen Berufen, sind in Oslo zum Beispiel auch tätig oder in Stockholm. Die Sami, die oben in Lappland leben, selbst die leben ganz normal wie wir auch. Nur eben, sie haben eine Berufung oder einen Beruf, wenn sie professionell die Rentierzucht betreiben, dass sie eben mit den Samis draußen, mit den Rentieren draußen arbeiten. Das heißt, sie sind ganz, ganz oft draußen bei den Rentieren, auch im Winter, zu jeder Jahreszeit, und versuchen halt, die Rentiere zu schützen, sie jetzt zu füttern, was auch ganz neu ist durch den Klimawandel. Früher hatte man nie füttern müssen, aber das machen sie jetzt auch.
Warum muss man jetzt füttern? Weil, wenn ich mir vorstelle, Klimaveränderung, Klimawandel, wird es wärmer, eigentlich mehr Vegetation? Oder...
Ja, genau, könnte man meinen. Es ist natürlich so, dass der Klimawandel gerade im Winter besonders stark ist. Also wir haben immer wärmere Winter. Und früher war es so, wir haben oben sieben Monate Winter. Die Rentiere brauchen einen ganz, ganz lockeren Schnee. Da buddeln sie durch mit ihren Hufen, kommen dann zu diesen Moosen und Flechten.
Und kurz gesagt, lockeren Schnee hat man immer. Jeder, der schon mal Ski gefahren ist, weiß das, wenn es möglichst kalt ist.
Genau so ist es. Ja? Also wenn es richtig kalt ist, wer schon mal diesen ganz kalten Schnee im Norden erlebt hat, so dieser ganz pulverige Schnee, den kann man ganz leicht wegscharren. Und dieser Schnee geht halt im Moment verloren. Es kommt ein Wärmeeinbruch, dann regnet es oft, das haben die auch früher nie gehabt, und dann wird es wieder kalt. Und dann bildet sich über diesem Boden eine Eisschicht und da kommen die nicht mehr durch. Das heißt, die Samis sind heute gezwungen, ihre Rentierherden tatsächlich zu füttern im Winter.
Was macht momentan der Braunbär? Ein Bild, das möchte ich mal unbedingt zeigen. Ist der jetzt schon im Winterschlaf, der Braunbär in Lappland, oder ist der noch in der Übergangsphase, sich so fett zu fressen?
Ja, der muss jetzt schon fett sein, sonst überlebt er im Winter nicht, aber er ist trotzdem noch nicht. Ich glaube nicht, dass die meisten Bären schon im Winterschlaf sind, weil es eben noch zu warm war oben. Aber jetzt so langsam, würde ich sagen, gehen die in ihre Höhlen oder im Wald und legen sich in irgendeinem Ding und gehen im Winterschlaf.
Also jetzt verstehe ich auch, warum du am liebsten im Winter fotografierst. Da ist es etwas sicherer in Lappland. Zumindest vom Braunbären. Also beim Eisbären natürlich nicht, aber...
Ne? Nee, ich glaube, dass... sicherer ist es. Braunbär ist ja keine Gefahr, man muss es mal ganz eindeutig so sagen. Also da oben trifft man, wenn man nicht will, trifft man keinen Braunbären da oben. Es sind wilde Tiere, aber im Endeffekt ist der Braunbär keine große Gefahr. Also größere Gefahr ist das Auto, man muss es ganz eindeutig so sagen. Und das Bild, was wir gerade gesehen haben, das ist zwar ein Winterbild, man sieht es im Schnee aufgenommen, aber das ist ein Bild, da ist er gerade wach geworden im April. Und da liegt halt noch Schnee. Und genau dieses Bild wollte ich halt haben. Im Schnee im Braunbär, weil das eben fast nicht vorhanden ist. Weil kein Mensch fotografiert im Winter Braunbären, weil die gar nicht da sind.
Ziemlich einmaliges Bild.
Genau, und es war eben super.
Am 1. Dezember im 1. Und ich kann es gar nicht anders sagen, aber Bernd hat in seinem unnachahmlichen bayerischen Dialekt gesagt, jetzt juckt's mir wieder. Jetzt juckt es mir wieder. Bei dem, das auf jeden, wie lange hältst du es noch aus? Bist du rüberfeiern?
Kannst
nicht,
dann mehr
nicht mehr lange. Ne? Nicht mehr lang. Sag mal, in dem Film eben, da war tatsächlich auch ein Papageientaucher zu sehen. Ein Papageientaucher im Schnee oder vor Schnee, das war so, war mal unbedingt ein Ziel von dir. Du hast es geschafft, du hast dieses Bild gemacht, aber wie kompliziert und wie schwer war das?
Also eigentlich ist es nicht so schwer. Es ist ja ganz im Norden Norwegens, im äußersten Nordosten gibt es eine Insel. Mhm. Und man muss so anfangen, die Papageitaucher verbringen eigentlich den ganzen Winter draußen auf dem offenen Meer. Keiner weiß so genau, wo sie da sind. Und dann kommen sie irgendwann im Frühjahr an die Küste und beginnen zu brüten. Das heißt, die meisten Bilder, die man sieht, die sind eigentlich im Sommer oder im Frühjahr aufgenommen. Also ohne Schnee, weil die einfach im Winter draußen auf dem offenen Meer sind. Und es gibt aber eine ganz kurze Phase, wie beim Braunbären. So, wenn sie anlanden, so Mitte März, da kommen die an Land. Und Mitte März ist so weit oben im Norden oft noch richtig Winter. Dann sind die aber schon an Land und hat man die Möglichkeit, eben mit viel Glück, dass man eben diese Papageitaucher, weil die eben schon da sind Mitte März, im Schnee fotografieren kann. Und das hatte ich immer im Kopf, diese Bilder, über Jahrzehnte fast.
Ja.
Und irgendwann dachte ich, das muss ich jetzt auch machen. Und habe es tatsächlich dann vor 2 Jahren, habe ich mich dahinter geklemmt und war dann 2 Wochen dort oben. Und es hat tatsächlich auch geklappt.
Und wie lange hast du dann gewartet, bis endlich einer vor die Linse geflogen ist? Oder 2 Pärchen?
Also da habe ich gar nicht lange gewartet, nur... Es ist ja wie in der Fotografie immer, man wartet auf ganz besondere Momente. Also ich war dort oben auf der Insel und es war schon überall Schnee gelegen. Aber das Besondere, dass auch noch Schneeflocken im Bild sind, also dass man die Papageitaucher wirklich mit Schneeflocken zeigt, wo die Schneeflocken im Hintergrund auftreten, das war nur etwa eine einzige Stunde in diesen 2 Wochen. Und da musst halt wirklich dann deine Bilder machen.
Wir sehen hier im Hintergrund, sehen wir, wie die Sonne sich in den Tannen widerspiegelt. Eine ganz faszinierende Aufnahme, wie ich finde. Das zeigt so ein bisschen symbolisch auch so die Weite des Landes, die Weite dieser Region.
Genau.
Also wie lange hält das denn an, diese rote Sonne, die sich da widerspiegelt? Das ist ja dann viel länger auch.
Ja,
ne?
Genau, so ist es. Also das Bild entstand, das war Ende Januar. Das heißt, die Sonne geht, das war in Finnland, die ist aufgegangen so um 11:30 und ist wieder untergegangen um 13:30. Mhm. Und in diesen paar Stunden geht die Sonne nur ganz knapp
über den Horizont. Das ist so ein Zentimeter über den
Horizont. Genau, da bleibt das Licht immer gut. Es bleibt zwar nicht perfekt, in der Mitte ist es auch dann ein bisschen schlecht, aber trotzdem, es bleibt für unser Verhältnis, also wenn wir von unserem Breiten ausgehen, ein super Licht. Nur trotzdem muss man hier wirklich das erste und letzte Licht nutzen. Nur dann ist es halt so intensiv rot-orange. Aber man kann eigentlich den ganzen Tag fotografieren.
Du hast gesagt, du magst diese Einsamkeit in dieser Landschaft. Aber wie muss man sich das vorstellen? Du bist da tatsächlich alleine unterwegs und um dich herum ist ja nur weiß im Grunde. Das ist, was geschieht da mit dir?
Ja, man wird total ruhig. Also es ist tatsächlich so, also wenn ich da oben ankomme in Lappland und bin den ersten Tag mit meinen Schneeschuhen da unterwegs, da fällt alles ab. Du bist ein komplett neuer Mensch. Also wirklich, das dauert ein paar Stunden und man ist draußen, hört nichts, hat keinen Verkehrslärm, hat keine Fremdgeräusche, die irgendwo herkommen. Oft hört man nur irgendwelche mal einen Vogel zwitschern. Aber ansonsten ist es eine totale Ruhe. Und deswegen ist eben gerade der Winter in Lappland so etwas Besonderes, weil eben man hat wahnsinnig viel Zeit am Abend noch, weil eben die Sonne nur ganz kurz am Himmel steht und man wird dann auch am Abend ganz ruhig. Was ich zu Hause nie mache, dass ich mir ein Buch schnappe und das lese, das mache ich dort oben ganz einfach. Also es ist wirklich ein komplett anderer Rhythmus.
Und dann diese Ruhe, man hört jedes Knirschen im Schnee.
Genau.
Also das
gerade dieses
halt
Knirschen.
So, ja, dieses ganz
fantastisch.
Nordlichter kann man da auch fantastisch entdecken. Erklär uns, wie Nordlichter überhaupt entstehen.
Ja, Nordlichter entstehen zum Beispiel durch Sonneneruptionen. Passiert eine Explosion auf der Sonne, da werden elektrisch geladene Teilchen in den Weltraum hinausgesendet. Und wenn man Glück hat, sind diese Teilchen erdgerichtet. Dann sausen
sie. Sehen wir auch diese Aufnahmen von dir, die du gemacht hast.
2-3 Tage sausen sie durch den Weltall und dann treffen sie auf die Atmosphäre der Erde, auf die Atome der Erdatmosphäre, spalten sich und durch die Magnetfelder der Erde werden sie zu den Polen hin abgelenkt und beginnen dann zu leuchten. Und das sind eben diese berühmten Polarlichter, gibt es auch ganz im Süden eben.
Er zieht sowas denn auf, wenn man da vor ist und dieses Naturschauspiel sieht und diese Einsamkeit hat, diese Ruhe hat, auch so zu einer Art Demut denn in dem Moment?
Ja, also bei den Polarlichtern, also ich bin da ganz ehrlich, ich habe die ersten Polarlichter so richtig erlebt. Das war vor 2 Jahren, da habe ich mich mal einfach hingestellt, einfach nur geschaut. Die letzten 30 Jahre habe ich nur fotografiert. Sobald ein Polarlicht da war, Stativ auf, habe versucht, meine Bilder zu kriegen. Da konnte man die Polarlichter gar nicht so genießen. Weil ich war immer hinter der Kamera und wollte meine Bilder kriegen. Und erst so vor 2, 3 Jahren, wo ich mich dann endlich mal hingestellt habe, jetzt wirst du mal ganz ruhig und schaust da doch einfach mal die Polarlichter an. Und das ist dann schon Wahnsinn, wenn der ganze Himmel in Bewegung ist. Also die sind ja teilweise so stark, dass der Himmel komplett in Bewegung ist. Die sind so hell, dass man einen Schatten auf den Schnee schmeißt, wenn die richtig stark sind. Also das ist wirklich, das muss man erlebt haben. Also da stehen Leute da, die mit Tränen in den Augen.
Das ist tatsächlich ja, ist das auch so eine Art Touristenattraktion geworden?
Ja, absolut. Also es gibt seit 10 Jahren ungefähr so einen richtigen Polarlichtboom. Mhm. Und heute fährt gefühlt die halbe Welt in den Norden, um dort Polarlichter zu sehen. Das ist was ganz Wichtiges heute anscheinend.
Bei also die Einsamkeit ist ein bisschen in Gefahr, wenn ja, man das genau. mal so man sagen kann. Ne?
Ja, genau. Oh,
schon wissen, wo man schon die Plätze kennt. Und dann ist dir noch ein Foto gelungen, das hat mich aus deinem Bildband besonders fasziniert. Wenn man in den Himmel guckt und denkt, was fliegt denn da? Und dann sind das Hunderte, Tausende von Pinguinen. Das Bild müssen wir mal zeigen.
Aber das sind keine Pinguine.
Sind doch keine
Pinguine. Nein, das sind keine Pinguine. Nein, das sind Dickschnabel und Trottel.
Weil schauen, Pinguine können ja gar nicht fliegen.
Genau, genau. Ja? Aber das ist auch, das war auf derselben Insel wie die Papageitaucher. Und das war für mich auch so, das war unglaublich. Da, man muss sich vorstellen, das ist eine Insel, eine kleine Vogelinsel. Und plötzlich fliegt da zum Beispiel ein Adler drüber und die ganzen Vögel werden aufgescheucht. Und dann fliegt urplötzlich der gesamte Vogelfelsen los. Und das ist ein Geräusch, ein Wumm. Macht's da. Und der ganze Himmel ist voller Vögel, die drehen dann eine große Runde und dann kommt komplett geschlossen der gesamte Vogelfelsen wieder an. Und man steht da drunter und denkt sich, das kann jetzt alles nicht wahr sein.
Wupp und wupp. Ja, genau. Alles wieder zusammen.
Ja. Wupp. Also boah. Grandios.
Grandios. Landschaften, die begeistern. Neben Lappland können Sie sich jetzt begeistern lassen von einem Teil der Elblandschaft. Andreas Moll hat einen Flusshistoriker getroffen.
Die Elbe und die Winsener Elbmarsch im Landkreis Harburg. Eine beachtliche Kulturlandschaft, die ein Wissenschaftler immer wieder durchstreift. Alles fließt, auch die Geschichte der Elbe, weiß Flusshistoriker Norbert Fischer.
Vor dem Deichbau, also noch im hohen Mittelalter, war es eine amphibische Landschaft, der die Gezeiten, also Ebbe und Flut, ungehindert ein- und austreten konnten. Das heißt, man konnte die an sich sehr fruchtbare Gegend hier weder intensiv besiedeln noch intensiv bewirtschaften. Die Winsener Elbmarsch ist bisher im Vergleich zu den anderen Elbmarschen sehr viel weniger erforscht worden durch Historiker. Die Akten schlummern praktisch unbetrachtet in den Archiven.
Und da hebt er seine Schätze. Er schließt die Geschichte der Elbmarsch zwischen Seevetal und Badowiek. Den Deichbau betrachtet der Kulturhistoriker als Errungenschaft höchster kultureller Güte.
Wir sind hier an einer Elbkrümmung, an einem Elbbogen im Raum Over-Fliegenberg. Und dieser Bogen der Elbe war immer besonders sturmflutgefährdet. Over-Bullenhausen hat es schon in früheren Jahrhunderten sehr schwere Deichbrüche und Überschwemmungen gegeben. Man hat dann schon im 17. und 18. Jahrhundert versucht, dieser Gefahr zu begegnen durch sogenannte Uferschutzwerke.
So hat man begonnen, mit hölzernen Buhnen die Wellen zu brechen, bevor sie auf den Deich aufschlagen. Welche Naturgewalt dahinter steckt, erinnern viele noch von der Sturmflut 1962. Marschland wie dieses war historisch immer ein Überschwemmungsgebiet und gerade deshalb so ergiebig. Fluch und Segen zugleich.
Die Marsch ist deswegen so fruchtbar, weil sie in der Zeit vor dem Deichbau regelmäßig überschwemmt worden ist und dadurch die Mineralien des Flusses, des Wassers hineingetragen und abgelegt worden, sedimentiert worden sind. Und diese Fruchtbarkeit hat sich erhalten. Deswegen waren die Marschenregionen im 18. und auch noch im 19. Jahrhundert exportorientierte Regionen. Die haben hier liefern können in die Großstädte.
Über kleine Häfen im Hinterland, wie den Stöckter Hafen, bis in die 1970er Jahre Industrie- und Liegehafen für Binnenschiffe. Heute lockt er Elbtouristen an, auch mit seiner Geschichte. Bedeutende Veränderungen dieser Kulturlandschaft kamen auch mit der Erschließung des nahen Ilmenaukanals. Die Flussbegradigung befreite die Menschen in der Winsener Elbmarsch von großer Gefahr für die Gesundheit.
Wir sind auf der Seebrücke, einem historischen Übergang über die Ilmenau, heute über den Ilmenau-Kanal, weil die Ilmenau sich im späten 19. Jahrhundert grundlegend verändert hat. Der Grund dafür war, dass die Ilmenau-Niederung zu versumpfen drohte. Sie konnte nicht mehr bewirtschaftet werden, sie konnte kaum noch besiedelt werden, die Leute mussten wegziehen und es drohte eine besondere Gesundheitsgefahr, das Sumpffieber, auch als Malaria bekannt.
Auf mehreren tausend Hektar stand hier in der Ilmenau-Niederung nach Überschwemmungen das Wasser. Tagelang. An heißen Tagen vermehrten sich die Überträger des Sumpffiebers, die Mücken, mit tödlichen Folgen.
Nach der Sturmflutkatastrophe 1825 hat es an der Elbmündung nicht nur Ertrinkungsopfer gegeben, sondern auch mehrere hundert Malariaopfer.
Heute ist die Elbmarsch eine einzigartige Kulturlandschaft. Lebenswert und lehrreich für Bewohner wie Besucher.
Sehr interessant, was für eine Geschichte hinter bestimmten Aufnahmen, hinter bestimmten Landschaften stecken kann. Eben gerade an der Ilmenau haben wir das gesehen, aber auch in Lappland haben wir das schon gehört von dir. Fotos zu machen, das ist ja was ganz Faszinierendes für viele Menschen. Und immer mehr Menschen machen natürlich auch Fotos durch die Handys, ganz einfach, weil es inzwischen so einfach geworden ist. Auch Sie schicken uns gerne mal Ihre Lieblingsfotos zu. Und da möchte ich Ihnen mal einfach mal, drei Fotos zeigen. Und du kannst vielleicht noch was dazu sagen, was jetzt da ein gutes Foto ist. Guck mal, das ist doch ein ganz schlichtes, wunderbares Foto. Finde ich gut komponiert oder was sagst du?
Genau, also der Himmel ist uninteressant, deswegen hat auch wenig Himmel rein. Wichtig ist der Vordergrund, schön monochrom mit dem Schnee. Passt von der Bildaufteilung wunderbar.
Ja, und es spiegelt sich auch was im See. Also es ist schön, schön gemacht. Hier haben wir noch mal ein nächstes. Danke an Christian Würzbach übrigens. Hier haben wir eins von Uwe Hunaeus. Watt vor Himmel.
Ja, schön, weil halt die Stimmung einfach schön ist, ganz eindeutig. Das sieht man, was Licht ausmacht
ja.
Im Bild.
Ja, ja. Und noch eins haben wir. Guck mal, das zeigen wir auch noch mal. Von Katrin Fenger. Ja, das ist so ein bisschen reif.
Also fast mit das Beste, weil die hat sich richtig was gedacht. Bei der Sonne rechts und schön mit dem Raureif links gearbeitet, den Weg ins Bild laufen lassen. Also gut gemacht.
Ja, das ist ja, das finde ich ja interessant. Was macht denn für dich ein gutes Foto aus?
Ja, ein gutes Bild gehen wir mal von der Landschaftsfotografie aus, was ich ja in erster Linie mache. Also ein gutes Landschaftsbild, für mich steht und fällt die Landschaftsfotografie mit Licht. Also es muss in der Landschaft muss wirklich ein gutes Licht sein. Das erste oder letzte Licht oder eine wilde Stimmung. Das ist für mich ein gutes
Landschaftsbild. Ich möchte da mal ein Beispiel zeigen. Guck mal, also erstmal zeige ich mal eben kurz das Buch. So sieht es aus. Hier können wir über die Kamera gut zeigen. So sieht dein Bildband aus über Lappland. Wunderbar. Und jetzt schlagen wir mal hier in der Mitte auf. Gucken Sie sich das mal an. Das ist ja. Guck mal, erzähl mal, wo hast du das aufgenommen? Was ist das?
Das ist am Rande des Sarek-Nationalparks in Schwedisch-Lappland auf dem Skerve, ein Berg. Ich glaube, 1300 Meter hoch und habe mal einen grandiosen Blick in dieses Rappadal, dieses weit verzweigte Flussdelta. Mhm. Und das ist wirklich einer der fotogensten und wildesten und schönsten Plätze in ganz Lappland. Oder ich würde sagen, fast sogar im ganzen Norden, wo ich jemals war. Das ist wirklich sowas Unglaubliches und da wollte ich halt auch immer mal hoch und habe es halt für das Projekt einmal verwirklicht.
Ich möchte noch mal ein Foto zeigen, wo du selber gesagt hast, das ist eigentlich dein wichtigstes Foto. Guck mal so. Jetzt denkt man zunächst, das seien die Siedler von Catan. Also das Gesellschaftsspiel, weißt du, wo man so Wege sieht. Aber das ist, erklärst du, du kannst es besser erklären.
Das ist einfach ein Detail von dem Bild, das wir vorher gesehen hatten. Das ist eben auch in dieses Flussdelta hinein fotografiert. Man sieht diese Flussläufe sehr schön mit langer Brennweite. Ich glaube, das waren ungefähr 300 mm. Und was das Schöne an dem Bild war, dass die ganzen Tümpel unten im Flussdelta komplett spiegelglatt waren und die Wände der Berge rot angestrahlt waren und dadurch sich die Berge in den Tümpeln gespiegelt haben. Man sieht es an diesen roten Farben. Und was das Schöne an der Fotografie ist ja oft, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, wenn man erst beim dritten Mal hinschauen überhaupt begreift, was es ist, wenn man die Leute zum Denken anregt, dann hat man, finde ich, auch ein gutes Bild gemacht.
Und was ist denn das gute Licht für dich, von dem du eben gesprochen hast?
Ja, das gute Licht für mich als Landschaftsfotograf ist gute Licht, das erste und letzte Licht. In erster Linie ist für mich das erste, das Morgenlicht, das schönste. Und wenn dann noch ganz wilde Wolken dazu kommen, Gewitterstimmungen oder wenn gerade beim Wetterwechsel, wenn das Wetter aufmacht und dunkle Wolken am Himmel sind und dann bricht die Sonne durch, das erste orange Licht drauf, das ist für mich ein richtig, richtig tolles Fotolicht. Eigentlich ist der blaue Himmel ja eher langweilig.
Und in Abwandlung eines anderen Spruches sage ich, für ein gutes Foto geht er meilenweit. Ich möchte Ihnen zu Hause mal ein paar Aufnahmen zeigen, dass Bernd da also wirklich auch was macht. Das ist nicht so ganz leicht nur, ne? Muss ich ehrlich mal erzählen. Also es ist schon, nimmst du da was auf dich für Fotos?
Ja, Ja, gerade in Finnisch Lappland, weil es halt auch noch die Kälte dazu kommt. Das ist halt, das ist bei uns am Jochberg genauso kalt, in den Bayerischen Alpen. Aber wenn es Winter ist und kalt ist, dann ist es einfach noch mal beschwerlicher, wenn man da oben unterwegs ist. Aber wenn man dann halt Bilder kriegt, die man halt im Kopf hat auch und wo halt alles passt, also dann hat sich das alles rentiert, dann ist alles wurscht. Dann hat man gedacht, mein Gott, da spürt man auch die Kälte nicht und die Anstrengung im Endeffekt nicht. Da ist man voller Adrenalin. Und
hast du denn eigentlich irgendeine Art Absicherung, wenn du da so alleine unterwegs bist? Ich meine, da kann ja auch mal rein theoretisch was passieren, ne?
Ja, aber wo nicht? Also ich meine, wenn ich jetzt München fahre, dann denke ich mir oft so, also das ist gefährlicher, als wenn ich da oben unterwegs bin. Aber nee, eine Absicherung, meine Absicherung ist einfach die gute Planung. Also wenn ich zum Beispiel in den Norden fahre, jetzt nicht nur nach Lappland, nach Alaska oder nach Nordkanada, in die Arktis fahre, dann versuche ich so genau wie möglich zu planen. Also wirklich, ich setze mich da einfach monatelang vorher hin und versuche alles genau vorzuplanen, dass nichts passieren kann. Natürlich passiert immer mal wieder was, aber eigentlich versuche ich es so gut wie möglich auszuschließen.
Schöne Aufnahmen hast du auch von Tieren gemacht. Die wollen wir Ihnen auch nicht vorenthalten, logischerweise. Vielleicht sagst du mal was zu den einzelnen Tieren, die du da aufgenommen hast. Wir haben das ein bisschen zusammengestellt. Ja,
das sind die berühmten Moschusochsen, die wir vorher gerade auch im Filmbeitrag über Norwegen gesehen haben. Das ist ein Steinadler in Finnland aufgenommen im Winter. Das ist der berühmte Bär, auch in der finnischen Taiga aufgenommen im April. Das ist ein kleines Eisbärjunge in Spitzbergen. Mhm. Das ist ein Schwarzbär in Alaska aufgenommen beim Lachsfang.
Ja, wir haben das ein bisschen gemischt, das ist nicht nur Lappland.
Genau, das ist jetzt der Norden, das sind ein Strandläufer in Alaska. Das ist wieder ein Eisbär in Spitzbergen, im Gegenlicht fotografiert. Also alles Bilder aus dem Norden.
Ja, wobei, der ist ja nun schon relativ nah dran. Das muss man ja, und das ist ja nicht nur ein fröhliches, lustiges Kuscheltier.
Ja, genau, also ich würde sagen, der Eisbär ist tatsächlich, also das ist wirklich... Es ist das gefährlichste Tier des Hohen Nordens. Das ist ganz eindeutig so. Denn der Mensch steht zwar nicht unbedingt auf dem Speiseplan vom Eisbären, aber wenn man den Eisbären wirklich in der Arktis trifft und man hat da keine Waffe dabei oder kein Schneemobil, wo man schnell weg ist, dann hat man wirklich ein Problem. Denn der Eisbär ist einfach ein Tier, der hat so wenig Möglichkeit, in der Arktis Beute zu machen, dass es sich nimmt, was geht. Und da muss man einfach, Eisbär ist einfach nicht zu spaßen, ganz eindeutig.
Ah, Vatikan, das hat auch immer was Mystisches, weil man nicht so ganz genau weiß, was da so passiert. Interessant. Das würde mich mal interessieren. Wann warst du das letzte Mal im Kino?
Oh mein.
1900.
Ja, genau. Das ist mindestens 20 Jahre her.
Das ist ja Wahnsinn.
Eigentlich schade.
Ja, das ist so. Aber du hast dich auch so vom Leben, ist das so eine, die Lebensanstellung zu sagen, ich widme mich komplett anderen Dingen. Ich bin halt einfach, ich bin lieber da, bin lieber für mich auch.
Ja, nee, also ich merke es halt, wo ich gerade mit dem Taxi durch Hamburg gefahren bin, habe ich mir gedacht, also die Großstadt wäre so auf Dauer nichts mehr für mich. Also ich bin echt froh, wenn ich irgendwo draußen bin. Also ich bin das ganze Jahr bei uns in den Bayerischen Alpen unterwegs, wenn ich nicht im Norden bin, und versuche so viel wie möglich auf den Gipfeln zu sein, einfach um weg vom Wahnsinn der Welt zu sein, um das mal wirklich so auszudrücken. Aber so diese Großstädte ist ja nichts mehr für mich.
Wie viele Tage im Jahr schläfst du überhaupt im eigenen Bett?
Also wenn ich zu Hause bin, dann sind es oft nur Tagestouren. Dann bin ich wirklich am Abend wieder zu Hause. Aber es gibt auch, wenn ich an einem Projekt arbeite wie über Bayerische Alpen, dann bin ich halt einfach mal 150 Tage draußen und schlafe da. Das kommt immer darauf an, ob ich wirklich an irgendwas arbeite oder nicht.
Ich musste sehr lachen, als ich über deine Definition von Luxus gelesen habe. Nämlich?
Ja, das habe ich mal vor Jahren gesagt und das stimmt irgendwie immer noch. Mein Luxus ist tatsächlich, im Auto zu schlafen, mit einer guten Tasse Kaffee aufzuwachen. Das ist für mich, wenn ich draußen unterwegs bin, das ist für mich so ein Luxusnacht gewesen. Ja.
Also im Auto statt im Zelt, ja, sozusagen.
Genau, im Auto statt im Zelt, genau so ist es.
Ja, ja, es ist, ja, es kommt der Wind nicht so rein.
Ja, jetzt sind wir älter, aber trotzdem.
Ja. Sag mal, warum sind die Bayerischen Alpen die schönsten Alpen überhaupt?
Ja, was meine Heimat ist. Also ich seit 56 Jahren gehe ich nun in die Bayerischen Alpen und ich liebe sie und ich gehe da immer noch hin und ich bin da noch genauso begeistert wie früher.
Und da gibt es auch solche Aufnahmen oder da sind diese Aufnahmen eben entstanden?
Ich glaube sogar, dass meine besten Aufnahmen überhaupt in den Bayerischen Alpen entstanden sind, weil ich einfach da immer unterwegs sein kann. Ich weiß genau, wo ich hin muss, wenn so Stimmungen passieren. Man kann ganz schnell reagieren. Also man kennt seine ganze Region ganz einfach und da ist halt wirklich mit dem Herzen dabei. Also für mich, wenn ich da auf dem Schaffreuter sitze im Karwendel und schaue da runter und denke mir, also das ist mein Land, das ist einfach, das habe ich nirgendwo anders.
Karwendel hast du schon gesagt. Was sind so deine Lieblingsregionen?
Ja, also ich würde sagen schon, das Karwendel ist halt relativ nah bei uns von München entfernt. Aber auch die Bayerischen Voralpen sind wunderschön. Also das ist für mich einfach Heimat, aber auch eben auch richtig, teilweise richtig Wildnis. Wir haben auch Steinböcke, wir haben ganz viele Tiere noch in den Bayerischen Alpen, man mag es kaum glauben. Aber das Karwendel ist halt einfach von der Bergform, von der Wildheit, von der Wildnis ist es noch eine ganz besondere Region.
Wie ist das eigentlich, wenn du mit diesen ganzen Eindrücken nach Hause kommst, wenn du Fotos gemacht hast, eben in den Alpen oder auch in Lappland, dann hast du ja tausende von Fotos auf deiner kleinen Speicherkarte am Fotoapparat. Mhm. Wie schwer fällt denn da die Auswahl für so einen Bildband?
Ich sag wirklich tatsächlich, es ist wahrscheinlich die schwerste Arbeit ganz am Schluss, sich von tausenden Bildern zu trennen, um einfach 200 oder 250 in so ein Buch zu bringen. Also das ist wirklich ganz, ganz schwere, harte Arbeit, weil man muss auf so viele verzichten. Man verbindet ja als Fotograf mit jedem Bild irgendwas. Und da muss dann oft der Grafiker vom Verlag einschreiten und sagt, ich weiß, du verbindest sehr viel mit dem Bild, aber das andere ist trotzdem besser. Und da muss man ein bisschen Kompromisse eingehen.
Es war ganz toll, dass du uns heute deine große Leidenschaft Lappland und auch die Bayerischen Alpen erzählt hast. Danke, Bernd Römmel, dass du unser Gast warst.
Vielen Dank.
Ich möchte noch darauf hinweisen, Achtung, wir haben ja gestern schon das erste Mal unseren Trailer gesendet. Das ist mein Song. Das wollen wir am 29. Dezember machen, hier im Studio, gemeinsam mit meinem Lieblingspianisten Jurja Wendt, wird dann ihren Lieblingssong, drei werden wir auswählen, spielen. Und vor allen Dingen geht es uns um die Story zu diesem Lieblingssong natürlich auch. Also Jurja wird spielen, wir werden über die Geschichte reden. Bis zum 30. November, wir haben da ein Bewerbungsformular für Sie vorbereitet, finden Sie bei uns im Internet unter ndr.de/das. Und dann eben, das ist mein Song. Dann bewerben Sie sich bitte, schreiben kurz auf, was Ihre Story zu dem Lieblingssong ist. Und dann wird er möglicherweise am 29. Dezember, also zwischen den Jahren, hier bei uns im Studio stattfinden, dieser Song. So, das war's eigentlich. Von der Favela ins Leben, um das wahre Glück zu finden. Also Favela, Brasilien. Das ist in Kürze der Weg von Damitília Barris. Die kommt morgen zu uns aufs rote Sofa. Es wird sehr spannend. Sie ist übrigens auch Miss Germany geworden. Mehr dazu erfahren Sie morgen. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen Abend. Tschüss.